11. September 1914. Liebe Mutter, gestern schloss ich meine Karte mit der Nachricht vom plötzlichen Alarm. Sämtliche Truppen sind aus dem verdammten Vogesenwinkel verschwunden. Ich wurde zu Meldungen an die Division abgesandt und ritt dann bis 1 Uhr Nacht im Land umher, ohne meine Truppe wiederzufinden. Es war wunderschön, klare Mondnacht. So schlief ich in Colroy in einem Stall auf Heu und versorgte mein müdes Pferd. Beim Aufwachen glaubte ich, auf der Staffelalm zu sein, da ich vom Geräusch von Kuhmelken und Kuhbrüllen aufwachte, bis ich entdeckte, dass ich im europäischen Krieg in Frankreich sei. Mit Gruß und Kuss, euer Franz.
Hier und da ein schönes Bild. Franz Marc auf der Staffelalm. Eine Sendung von Andreas Pehl.
Die Alm war immer Hirte oder ein Senner und ein Hirtenbauer, Sennerin, Hirtenbauer. Also waren mindestens zwei Leute um, aber die Hütten ist schon so ausgelegt, dass auch mehrere Personen um sein haben können. Und für den Markt werden sie immer Platz gehabt haben.
Josef Orterer, Langerbauer aus der Jachenau und Almbauer der Staffelalm.
Die Hütten ist gebaut worden um 1870. Und das Interessante an den Gebäuden ist der Baustil. Das ist ein sogenannter Italienerbau. Das waren italienische Wanderarbeiter, die ganz charakteristisch im Isarwinkel einige Höfe und Almen errichtet haben, die zum Beispiel die Stichbogenfenster sich auszeichnen. Oder die Alm hat zum Beispiel nur so ein Krüppelwalmdach. Da gibt es also nicht so ganz so viel.
Es gibt meines Erachtens keinen Platz im Leben von Franz Marc, der wichtiger für ihn war als die Staffelalm. In der Staffelalm war für ihn Heimat im klassischen Sinne. Es war die Möglichkeit, zu sich selbst zu finden, in einer Umgebung, die er für sich vereinnahmt hatte.
Brigitte Rosbeck, Historikerin und Franz-Marc-Biografin.
Wie oft sehne ich mich so sehr, auf einer dunklen Geige der Natur vorklagend über diese Höhen wandern zu können. Ach, warum hat mir das Schicksal diese Kunst verschlossen? Aber ich stürbe drin, ganz gewiss. Genau wie in der Liebessehnsucht wäre sie nie erfüllt worden. Oder in der Malerei, wenn man nicht selber malte.
Ab dem Jahre 1884 hat die Familie Marc die Ferien in Kochel verbracht. Und besonders der Vater, aber auch die Mutter, weniger der Bruder, waren große Wanderer. Und es ist verbürgt, dass es zwei Ziele gab in der näheren Umgebung von Kochel, die im Vordergrund standen. Das war eben besagte Staffelalm unterhalb des Rabenkopfgipfels und eine Fischerei im Kochelseemoos Brunnenbach.
So ganz in dieser wunderbaren Natur durchläuft mich stets ein sehr verführerisches, ungemeines Wohlbehagen. So unbekümmert, ganz und ganz dem Herzen zu leben, zu lieben, zu träumen.
Ich bringe die Berge bei Franz Marc immer in Verbindung mit dem Motto Blaues Land. Also diese Landschaft hier ist ja geprägt von Seen, von Bergen, von Himmel, der in den unterschiedlichsten Farben aufscheint. Und diese vielfältigen Blautöne, die sind hier schon stark fühlbar.
Katrin Klingseur-Leroy, Direktorin des Franz-Marc-Museums in Kochel.
1904 wissen wir, dass er, damals stand seine Geliebte Annette Simon noch alleine im Vordergrund, sich gemeinsam mit ihr, mit der verheirateten Frau, die außerdem auch noch 8 Jahre älter war, entschlossen hatte, in ihren Familien von ihrer Liebe zu berichten. Und in dieser Entscheidungsphase zieht er sich zurück auf die Staffelalm. Und von oben schreibt er dann einen Brief an seinen Bruder Paul, in dem er ihm klar erklärt, ich bin jetzt ganz entschlossen, mich zu dieser Liebe zu bekennen.
In jenen Tagen hat sich etwas entschieden, was in meinem Leben eine neue Richtung gibt. Ich habe eine Frau, die mich liebt und die ich wieder liebe. So tief und leidenschaftlich, dass uns nichts wird trennen können als unser Wille. Der aber hält uns zusammen. Maman weiß davon, Papa nicht. Sie erwähnt mit keinem Worte, was ich gefürchtet. Das Sündhafte einer solchen Liebe, das Verwerfliche in den Augen der Gesellschaft. Verzeih mir diese hastigen, unordentlichen Zeilen. Ich schreibe unter fortgesetztem Lärm in der Hütte und soll mich eilen, weil der Brief fortgetragen werden soll. Sei brüderlich umarmt von deinem Franz.
Zwei Menschen gehen durch kahlen, kalten Hain. Der Mond läuft mit, sie schauen hinein. O sieh, wie klar das Weltall schimmert. Es ist ein Glanz um alles her. Du treibst mit mir auf kaltem Meer. Doch eine eigene Wärme flimmert von dir in mich, von mir in dich. Du hast den Glanz in mich gebracht. Du hast mich selbst zum Kind gemacht.
Auf dem einen Bild, was ja auch sehr früh zu datieren ist, sind ein Hirsch und eine Hirschkuh dargestellt. Es ist ja eine monochrome Zeichnung in so einem Grünton auf der hellen Wand.
Die hat das damalige Almpersonal, also man musste natürlich auch immer weißeln in der Hütte, wegen dem Rauch und wegen dem Ruß. Und das war denen anscheinend zu blöd, da drumherum zu weißeln, deswegen haben sie es überweißelt.
Britta Purzer, Sennerin auf der Staffelalm.
Der Großvater ist ein 8er Jahrgang gewesen und als Bub hat er das noch gesehen und hat immer gesagt, da hinten über der Keierluck, da ist noch was vom Mark. Und dann ist halt die Landesdenkmalpflege auf uns zugekommen und hat dann da mal so Untersuchungen angestellt.
Ich habe so ein bisschen Sondageöffnung gemacht, wurde dann mit grüner Farbe fündig, habe dann zunächst den Kopf der Hirschkuh gefunden. Letztlich befand sich diese Malerei in einem Anstrichspaket von Kalkfarbe von etwa 20 Schichten etwa in der Mitte.
Bernhard Sümank, Restaurator des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege.
Mir fehlen die Worte, um diese Stimmungssituation, die dort oben geherrscht hat, in den unterschiedlichen Tagen, in den unterschiedlichen Wetterverhältnissen, in den Geräuschen, die man von der Natur erfahren hat. Begonnen von den Kühen, die ihre Glocke um den Hals hatten. Allein das Geräusch, wenn eine Kuh mit Glocke sich in den Boden taucht, dieses absterbende Geräusch der Kuhglocke werde ich nie vergessen. Ich habe auch die Hirsche mal gehört in der Brunft. Die Geräusche, die der Wind in dieses Gebäude hineingetragen hat. Es war nicht Stille, sondern es war Natur, das sich auch durch Akustik ganz stark gezeigt hat.
Beim Aufwachen glaubte ich, auf der Staffelalm zu sein, da ich vom Geräusch von Kuhmelken und Kuhbrüllen aufwachte.
Es ist letztlich so, dass Landschaft, Alm, Almbetrieb, Kunst gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Und ich habe mir durchaus vorstellen können, warum die Hirschin ausgerechnet grün gezeichnet hat oder gemalt hat. Wenn man da oben sitzt und es ist, die Wiesen sind grün, es kommt aber ein starker Nebel auf, man hört Tiere. Man braucht nicht viel Fantasie, um tatsächlich diesen Übergang von Pflanzenwachstum in den Tierreichtum dann auch durch Farbe zu übertragen. Das ist sicherlich einer seiner Schritte gewesen, den er da oben gelebt hat.
Über Däume, da gibt's Kräume. Da gibt's Wechselbraune Kirchen.
Werter Herr Mark, ich habe heute die Staffelalm bezogen. Wenn Sie Lust und Liebe haben, können Sie mich besuchen, auch eine Zeit dableiben, nach Belieben. Würde mir sehr lieb sein, wenn Sie Ihren Apparat mitnehmen würden, um hier und da ein schönes Bild zu machen, wenn gerade das Vieh schön bei der Almhütte steht. Sie könnten den Apparat ganz gut in Kochel irgendwo einstellen, wenn Ihnen das Tragen zu viel wird. Dann könnte ihn mein Bub holen. Hab auch gemerkt, dass Sie da waren. Besten Dank für Zigarren. Sie sind in Rauch aufgegangen, gut geschmeckt. Es grüßt Sie freundlichst auf baldiges, fröhliches Wiedersehen. Ihre ergebene Freunde Johann Müller, Balthasar Müller auf der Alm.
Franz Marx' Verhältnis zu dem Müller Hans, dem Senner auf der Staffelalm, war ein sehr freundschaftliches, auf Augenhöhe. Das ist ja bemerkenswert. Ich denke, beide haben das Miteinander als wohltuend empfunden.
Nicht nur grüne Hirsche kommen in der Natur nicht vor, sondern auch die Tatsache, dass die Hirschkuh dem Hirsch nachläuft. Das ist ein schöner Wunschtraum der Männer, aber das passiert nie, auch bei den Hirschen nicht, sondern die müssen halt schon selber sich bemühen.
Ich denke, dass Franz Marc ein sehr gut aussehender Mann war, der bei den Frauen auch Eindruck gemacht hat. Ich vermute, dass er dadurch, dass er selber auch noch sehr auf der Suche nach seinem eigenen Weg war, vielleicht auch ein bisschen anfällig war für die Einflüsse um ihn herum. Und dazu gehörten natürlich auch die Einflüsse seiner Kolleginnen, die ihn auch künstlerisch beeinflusst haben.
Silke Löhr, Künstlerin, Museumspädagogin und Leiterin des Kunstspaziergangs in Kochel.
Ich bin niemals auf diese Liebe zu Annette Simon eifersüchtig gewesen. die ganz anders geartet war, als dass sie für ihn zu einer vollen Beglückung hätte führen können.
Maria Mark, geborene Frank. Memoiren.
Er erzählte mir von seinen Aufenthalten in den Bergen, von seinem Sennerfreund Hans und wie gern er sich auf der Staffelalm aufhielt und malte. Besonders freuten ihn die Schafe dort oben. Mir war auch gleich eine Plastik aufgefallen, eine Gruppe von Schafen, liegend und stehend, aus getöntem Wachs modelliert, die mir einen großen Eindruck machte. Zwei der Tiere, angeschmiegt an den Erdboden, hatten einen so wunderbar ruhigen Ausdruck. Nur liebevolle Versenkung in die Tierseele konnte diese Hingegebenheit wiedergeben. Instinktiv habe ich damals gewusst, wer so aussieht wie er, wer solche ausdrucksvollen Hände hat und diese kleinen Plastiken gemacht hat, der muss ein außergewöhnlicher Künstler sein oder werden.
In der Malerei geht alles seinen guten Gang. Aber langsam, langsam, allmählich lerne ich mich jetzt in die Natur, in die große, strenge Natur als Arbeiter einzuleben. Nicht wie früher nur als sehnsüchtiger Lyriker, der in ihr auf einen Widerklang seiner eigenen erotischen Stimmungen horchte. Ich kann's nun auch nicht mehr ertragen, in Malerei zu leben, ohne nicht selbst zu malen, früh bis spät. Sie muss mich befreien. Und wenn Sie erstaunt fragen, von was ich denn befreit sein will, so sollen Sie es auch hören. Von meiner Angst. Ich kann so oft eine sinnbetörende Angst empfinden, auf dieser Welt zu sein.
In Phasen seines Lebens, in denen er unter Melancholie bis hin zur Depression litt oder in Phasen emotionaler Not, wenn er sich zum Beispiel bei seinem Quartett d'Amour, seine drei Frauen gleichzeitig lieben, ist ja immer eine schwierige Situation, psychisch überfordert hatte, dann suchte er auf der Staffelalm den Weg zurück zu sich selbst.
Die Arbeit war für Franz das A und O, um das sich alles drehte. Er suchte und suchte und ging in jener Zeit oft zu Marie Schnür. Franz hatte den Wunsch, Schnür möchte zu uns hinaus nach Kochel kommen. Er erwartete sich Anregung durch sie und hat wohl auch das völlige Alleinsein mit mir gefürchtet. Außerdem ließ ihn das Verlangen nach seiner Freundin Annette nicht los. Daneben sah er mich, die es in gleicher Weise zu ihm hinzog und geriet dadurch in eine schwere Gewissensqual, denn ich war ja nicht irgendeine kleine Malerin, ein kleines Mädchen, das man nach Gefallen holen und fortschicken konnte.
Wir gehen hier auf den Tränenhügel, der hier so im Volksmund genannt war, eben aus dem Grunde, weil halt dieses Spannungsfeld zwischen den Frauen war. Und da gibt es so Anekdoten, wo er die Maria Schnür oben malt und Maria Frank ins Dorf runterläuft und eine Brotzeit, also Picknick, besorgt und wahnsinnig schnell läuft, aus Angst, dass in der Zeit, wo sie weg ist, also was passieren könnte.
Es waren unvergessliche Tage und Wochen, leider nicht ungetrübt durch das Persönliche. Die Beziehungen unter uns dreien blieben nicht rein. Ich musste bald bemerken, wie Marie Schnür sich in ihn verliebte. Ich bemerkte auch, dass Franz Mark und Marie Schnür irgendwelche Heimlichkeiten vor mir zu verbergen trachteten. Dadurch wurde unser Zusammensein schnell getrübt. Ich spürte die starke Annäherung zwischen den beiden.
Und diese kleine Skizze, die auch im Franz-Mark-Museum hängt, zwei Frauen am Berg, kann man ganz genau sehen, wo die gelegen haben müssen, damit diese Perspektive entstanden ist. Aus dieser kleinen Skizze ist ja dann später auch ein großes Gemälde entstanden, was er dann aber wohl auch selber wieder zerstört hat.
Das Leben hat gegenwärtig für mich keinen anderen Sinn, als den, es durch meine Malerei zu übertönen. Eigentlich müsste ich sagen, zu übermalen und alle leidenschaftlichen Lebensinstinkte zu ersticken. Ich bin nervös und schwermütig. Je weniger einsiedlerisch mein Leben scheint, desto einsamer ist es. Ich glaube, ich habe noch ein unruhevolles Dasein vor mir. Ich wünschte oft, ich wäre schon älter. Es klingt wie ein Klageruf, und es ist es auch.
Ich will in das Grenzenlose, zu mir zurück. Schon blüht die Herbstzeitlose meiner Seele. Vielleicht ist schon zu spät zurück. Oh, ich sterbe unter euch. Da ihr mich erstickt mit euch, Fäden möchte ich um mich ziehen, Wirrwarr endend, beirrend, euch verwirrend, um zu entfliehen, meinwärts.
Einmal ist Franz nur mit mir auf der Staffelalm gewesen. Wir stiegen nachts auf, bei Mondschein, und kamen in tiefster Nacht oben an. Franz weckte den Senner Hans, der uns erstaunt und erfreut die Tür öffnete und uns hereinließ. Wir gingen ins Heu zum Schlafen, und ich fühlte mich, wie immer auf der Alm, so geborgen, der mütterlichen Erde nah. Der Aufstieg in der stillen Mondscheinnacht hatte etwas sehr Friedliches und Beruhigendes gehabt. Andern Tags stiegen wir in den Bergen um die Alm herum. Franz zeichnete etwas, wirkte aber niedergeschlagen. Natürlich kamen wir dazu, über das zu sprechen, was uns das Herz bedrückte, und er fing plötzlich an, bitterlich zu weinen. Ich spürte, dass in ihm irgendetwas vor sich ging und geschah, zu dem es keinen Zugang gab, das nur ihn allein anging und dem man nicht so nahe kommen durfte.
Der Eindruck drängt sich auf, dass er versucht, die Ruhe und den Frieden, den er immer in diesem Bergatmosphäre gefunden hat, auf seine kritische Verfassung zu übertragen. Das heißt, er erhofft sich Heilung. Natürlich funktioniert das so nicht, aber er kann loslassen, was ihm unter anderen Bedingungen scheinbar zu diesem Zeitpunkt nicht gelingt.
Der hatte eben eine Staffelei, die man so zusammenklappen konnte. Und seine so einen Kasten, einen Holzkasten mit Ölfarben, eine Palette. Und wahrscheinlich hat er natürlich auch Zeichenstifte dabei und Aquarellfarbkasten. Und die meisten Sachen in Öl aus der frühen Zeit sind eher kleinformatig, manchmal auch auf Pappe, nicht unbedingt auf Leinwand, sodass er das eigentlich ganz gut transportieren konnte.
Er hat auf der Staffelalm sein Motiv entdeckt, die Tiere. Seine frühen Bilder sind zwar Bilder, die die Staffelalm und die unmittelbare Umgebung zeigen, aber andererseits kennen wir ja auch schon die Schafe, die Skizzen. Also die Frage, ob die Staffelalm für ihn Inspirationsort war, die lässt sich uneingeschränkt bejahen.
Ich male jetzt schon überhaupt nur mehr das Allereinfachste. Ich sehe auch gar nichts anderes in der Natur an. In mir lebt jetzt eine Stimme, die mir immerwährend sagt, zurück zur Natur, zum Allereinfachsten. Denn nur in dem liegt die Symbolik, das Pathos, das Geheimnisvolle in der Natur. Alles andere lenkt ab, verkleinert und verstimmt.
Singt ein Vogel, Ton klingt auf, Ton der Töne in den Himmel, Wolken atmen auf zur Erde, bergen tief sich Mittenberge, öffnen tief sich bis zur Mitte, Erde atmet, Winde schluchzen, schluchzen tief den Ton der Töne, ein Vogel singt.
Eines Mittags in Lengries, als wir beim Essen saßen, bekam Franz plötzlich den Einfall, mit mir nach Brunnenbach wandern zu wollen. Um den Rückweg am nächsten Tag besonders schön zu gestalten, gingen wir über die Berge zurück. Da es für einen Tag Wanderung zu weit war, übernachteten wir miteinander auf der Staffelalm im Heu, bei der Nachfolgerin des Sennerfreundes Hans. Drinnen malte Franz für die Sennerin Babette, die er sehr mochte, auf den Küchenherd eine Gruppe von Rehen.
»Lieber Herr Mark, jetzt muss ich Ihnen Erfreuliches mitteilen, nämlich von meinem schönen Herd. Derselbe wird allgemein bewundert, von Nobel und Unnobel, von Herrschaften und Bauerleute. Oft werde ich sogar arg beneidet ob desselben. Ich selber habe ja auch eine riesige Freude an ihm und denke, so oft ich Feuer mache, an den liebenswürdigen Herrn Maler. Mancher Flecken ist schon ein bisschen krank und blessiert und bräuchte schon wieder einen Herrn Maler-Doktor. Doch das Herz und der hübsche Blumenstock ist ganz und unversehrt und blüht noch immer.
Das hinzusetzend gefügte Herz mit Blumen musste er wieder übermalen, da die Sennerin den Herrn Pfarrer fürchtete.
Ich suche mein Empfinden für den organischen Rhythmus aller Dinge zu steigern. Suche mich pantheistisch einzufühlen in das Zittern und Rinnen des Blutes in der Natur, in den Bäumen, in den Tieren, in der Luft.
Der Acker leuchtet weiß und kalt. Der Himmel ist einsam und ungeheuer. Ein Wild verblutet sanft am Rhein.
Ende Juni gingen wir auf die Staffelalm hinauf. Franz wollte wieder einmal oben sein. Es war an einem Sonntag und wir dachten, 2 Tage fortzubleiben. Es war herrlich oben. Wir stiegen voll befriedigt hinunter, voller Freude auf unser Haus, das uns erwartete. Als wir ankamen, fanden wir ein Billett von Annette. Sie sprach darin in größter Besorgnis von den Folgen des Mordes in Sarajevo, der geschehen war, von dem wir oben in den stillen, abgeschiedenen Bergen nicht gleich gehört hatten. Es wurde auch uns trübe und bang zumute. Franz überblickte die heikle politische Situation und unsere glückliche Stimmung war von da an getrübt.
Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vaterlande. Um sein oder nicht sein, unseres Reiches handelt es sich, dass unsere Väter sich neu gründen.
Liebe Mutter, ich wurde zu Meldungen an die Division abgesandt und ritt dann bis 1 Uhr Nacht im Land umher, ohne meine Truppe wiederzufinden. Es war wunderschön, klare Mondnacht. So schlief ich in Colroy in einem Stall auf Heu und versorgte mein müdes Pferd. Beim Aufwachen glaubte ich, auf der Staffelalm zu sein, da ich vom Geräusch von Kuhmelken und Kuhbrüllen aufwachte, bis ich entdeckte, dass ich im europäischen Krieg in Frankreich sei.
Wir ritten ungefähr 1/2 Stunde, bis wir zu einer Straßenkreuzung kamen, dann machten wir Halt. Der Herr Leutnant stieg ab und wollte auf der Karte etwas nachsehen. Im selben Moment schlug eine Granate neben uns ein. Als ich ankam, war Herr Leutnant bereits in den letzten Zügen. Ihm war ein Granatsplitter durch das Gehirn gegangen. Durch den Heldentod des Herrn Leutnant Mark verloren wir einen der tüchtigsten Offizier von unserer Abteilung.
Wo im Schatten herbstlicher Ulmen der verfallene Pfad hinabsinkt, ferne den Hütten von Laub, schlafenden Hirten, immer folgt dem Wanderer die dunkle Gestalt der Kühle über knöchernen Steg. Die hyazinthene Stimme des Knaben, leise sagend die vergessene Legende des Walds. Sanfter ein Krankes nun, die wilde Klage des Bruders. Also rührt ein spärliches Grün das Knie des Fremdlings, das versteinerte Haupt. Näher rauscht der blaue Quell die Klage der Frau.
Das war Hier und da ein schönes Bild. Franz Marc auf der Staffelalm. In der Reihe Land und Leute hörten Sie eine Sendung von Andreas Pehl. Es sprachen Susanne Schröder, Benedikt Schregle, Annette Wunsch, Peter Veit, Diana Gaul und Heinz Peter. Ton und Technik Christine Frey und Winfried Messmer. Regie Andreas Pehl. Redaktion Heidi Wolf. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2016.